Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen, liebe FreeFM-Hörer, zur 69. Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, unsere Plattformserie rund um Menschen, die am Theater Ulm auf und hinter der Bühne agieren. Am Mikrofon für FreeFM in den kommenden 60 Minuten ist Rainer Markus Walter und ich spreche heute mit zwei neuen Gesichtern im Schauspielensemble des Theaters. Der eine kennt bisher tatsächlich nur die Probebühne und bereitet sich aktuell auf seinen ersten Auftritt im Großen Haus vor, wenngleich er natürlich kein Frischling ist. Allerdings führt ihn sein Weg bisher durch Film- und Fernsehstudios und er wird uns sicher verraten, warum er sich jetzt für die Theaterbühne entschieden hat, zumindest im Moment. Herzlich willkommen im FreeFM-Studio Björn Ingmar Böske.
Guten Tag, hallo.
Guten Tag. Der zweite im Bunde der heutigen Plattformgäste kommt aus Bergisch Gladbach, einer Stadt, die sich wohl nicht zwischen Voralpengebiet und Bundesliga entscheiden konnte. Der Schauspieler hat gerade mit Bärblinger Schneider seinen Einstand am Theater Ulm gegeben und als nächstes spielt, singt und tanzt er in La Cage aux Folles. Jean-Michel, der als Sassa allabendlich seine innere Diva auspackt. Die Rede ist von Rudi Grieser, der es mit seinen Tattoos bereits in die Südwestpresse geschafft hat. Einen wunderschönen guten Tag.
Grüß dich. Hallo, guten Tag, guten Tag.
Björn Ingmar Böske, das klingt eigentlich mehr nach einem skandinavischen Regisseur oder einem Literaturnobelpreisträger. Sag mal, hast du nordische Wurzeln?
Nordische Wurzeln habe ich nicht. Meine Eltern sind super gerne in Skandinavien in Urlaub gefahren früher. Und daher heiße ich Björn Ingmar und mein Bruder heißt Lennart Nils. Ah. Aber ich habe das auch nie ganz verloren. Also meine Eltern haben diese Liebe zu diesen nordischen Ländern und ich habe diese Liebe auch. Und ich habe dann 2008, 2009 ein Auslandsjahr in Norwegen gemacht.
Um mal zu sehen, wie das denn da
was ist,
wo
denn
der Name
da?
Herkommt.
Das Tolle daran, nee, ich war ja früher auch mit denen im Urlaub gemeinsam aber dort. Näher kennenlernen.
Näher
genau.
Kennenlernen.
Und ich habe mich total in das Land verliebt. Also
Nur ins Land oder auch in irgendwelche Blonden? Okay, lass mal's.
Ich glaube, die Blonden sind eher die Schwedinnen.
Achso, bringe ich da jetzt was durcheinander?
Nee, das ist schon richtig, dass im Norden das Haar ein bisschen heller wird. Ja, ja. Aber ich glaube, blond sind die Schwedinnen eher und Norweger sind dann doch eher rot und brünett schon auch.
Okay. Ja. Das wollen wir jetzt aber nicht vertiefen. Okay. Über weitere Hintergründe deiner Vita unterhalten wir uns natürlich gleich noch ausführlich. Aber eine Frage muss ich jetzt echt loswerden. Du hast die Qualifikation eines Mofa-Führerscheins in deiner Vita stehen, was ich sehr wichtig und witzig finde. Ist das denn so wichtig? Fährst du öfters mit dem Mofa auf der Bühne rum oder hoffst du auf die Besetzung von 25 Stundenkilometer Teil 2 oder irgend sowas?
Sehr geil. Nee, gar nicht. Also nicht? Okay. Das ist nur, weil es in meinem normalen Führerschein auch drin steht. Ah. Und so viel, also umso mehr man angibt in seiner Vita, umso größer sind die Chancen, dass man irgendeinen coolen Film drehen kann. Also in meiner Vita steht auch, dass ich Inliner fahren kann und Rollschuh fahren kann und dadurch habe ich schon einen Job bekommen.
Das ist spannend.
Ja.
Okay.
Ja.
Merk dir das mal, das musst du mir nachher erzählen. Ebenfalls bei uns im Studio ist Rudi Grieser. Und ja, ich werde ihn natürlich auf seine Tattoos ansprechen. Und nein, er hat mich bisher noch nicht bedroht. Rudi, du spielst aktuell im Stück Bärblinger Schneider, einem Stück anlässlich des 250. Geburtstag des Schneiders von Ulm. Vielleicht mal Frage, kanntest du den Schneider von Ulm, bevor du hierher gezogen bist?
Nein, ich kannte den Schneider von Ulm überhaupt gar nicht. Ich kannte nicht mal diese Redewendung. Wurde dann erst, als ich die Geschichte wieder und wieder, das war nämlich so, dass ich, wenn ich den Leuten erzählt habe, was mein erstes Projekt ist, immer gesagt habe, dass der Schneider von Ulm, das ist so eine Ulmer Legende und die jüngeren Leute konnten damit gar nichts anfangen. So irgendwann haben ältere Freunde von mir gesagt, ja, Schneider von Ulm, das ist so eine geflügelte Redewendung, aber ich kannte das nicht.
Ja, es ist spannend, weil irgendwie, klar, ich kannte das natürlich auch immer schon. Ich bin jetzt zwar nicht aus Ulm, aber so wenn du aus dem Schwäbischen kommst, kennt man das. Und wenn man sich das gerade alles durchliest, was nächstes Jahr alles passiert, anlässlich dieses großen Jubiläums, müsste man davon ausgehen, dass die ganze Welt den Schneider von Ulm kennt. Irgendwie. Aber danke, du hast mir gerade das bestätigt, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe. Wahrscheinlich gibt es genügend Menschen, die in Ulm leben und auch nicht ganz so genau über den Schneider Bescheid wissen. Das ist dieser Teil der Geschichte schon, der sollte allerdings nicht unsere heutige Aufgabe sein, ganz bestimmt nicht. Wir werden uns mit den beiden Schauspielern unter anderem über einen Käfig voller Narren unterhalten und wie sie da überhaupt reingekommen sind. Heute sind es zwei junge Schauspieler, die bei uns im Studio sind. Die sind beide für dasselbe Stück gecastet, die proben aktuell dafür Björn Ingmar Böske und Rudi Rieser. Wir beginnen jetzt mit dem Björn Ingmar Böske, wie er mir gerade gesagt hat, Rufname Ingmar, also nicht Björn. Und ich werde jetzt nicht mit dir über den Mofa-Führerschein weiter reden, sondern möchte vielmehr über deinen Werdegang mit dir ein bisschen plaudern und vor allem auch über die Tatsache, dass du bisher sehr viel Film und Fernsehen gemacht hast, aber von Anfang an. Wo bist du aufgewachsen? Aus welcher Stadt kommst du denn eigentlich?
Ich bin in Bielefeld aufgewachsen.
In Bielefeld? Das gibt's doch gar nicht.
Ja, oder? Das, das hat man sehr oft gehört mittlerweile.
Aber es gibt es. Weißt du eigentlich, woher dieses Ding kommt mit Bielefeld?
Das ist irgendeine Studentenlegende. Das wurde mal ins Internet gesetzt, glaube ich. Und dann plötzlich war das so der Slogan der Stadt.
Okay, ich habe nämlich neulich was, ist tatsächlich wirklich erst 2-3 Tage her, in irgendeinem Film am Rande mit einem halben Ohr gehört, da lief irgendwo das Fernsehen, da hat irgendjemand gesagt, das käme daher, dass es mal eine Stadtkarte oder eine Landkarte gab, auf der Bielefeld vergessen wurde und dass wir also nicht drauf war und dass es daher käme.
Ob das
ist auch der Wahrheit entspricht, schön, weiß auch eine nicht. Schöne Legende.
Ja, das klingt auf jeden Fall so witzig. Es gibt auch diesen wie heißt der, Wilsberg, diese Krimi-Reihe.
Ja, ja.
Und da wird das immer wieder als Gag eingebaut. Das spielt, glaube ich, in Münster oder
Münster,
im Münsterland.
Ja, Münster, genau.
Und da wird das immer wieder eingebaut, dass es Bielefeld gar nicht gibt, dass man da nicht hinkommen kann. Und
okay, und Entschuldigung.
Ja. Also, aber Bielefeld, ich war schon da.
Ja, es existiert. Da, also es existiert.
Es ist auch ganz schön.
Es lebt. Bist du in eine kulturbegeisterte Familie hineingeboren? Hatten deine Eltern auch irgendwas mit Kunst, Theater oder Musik zu tun?
Meine Mutter ist doch sehr interessiert an verschiedensten kulturellen Dingen. Meine Mutter war immer im Chor, solange ich mich erinnern kann.
Ah, okay.
Hat selber Amateurtheater gespielt, ganz viele Jahre. Und hat mich dann doch oft mit ins Theater geschleift und da habe ich, glaube ich, von ihrer Seite habe ich sehr viel mitbekommen.
Auf jeden Fall. Hat sie für Rollen gespielt? War die eher
so? Ich fand am beeindruckendsten, glaube ich, war damals ihre erste Inszenierung in diesem Amateurtheater in Detmold, war Vagina-Monologe. Da war ich damals, ich glaube, was war ich, 15 oder so? Mhm. Und dann war dann doch ein bisschen spektakulär, oh, ich gehe jetzt in ein Stück, wo meine Mutter mitspielt und die redet irgendwie über ihre Vagina. Das war so, es könnte peinlich werden. War es dann aber gar nicht. Also ich war dann auch mit meinem Vater da drin und es war trotzdem, es war einfach ein Thema, was irgendwie von der Gesellschaft dann doch oft als Tabu gilt und dass man dann endlich darüber redet, fand ich spannend und auch mutig von meiner Mutter, das zu machen.
Ja. Also die Gesellschaft tut sich leider leichter über Penisse zu reden als über Vaginas, ne?
Ja, ich glaube, Penisse sind irgendwie lustiger,
die sehen sind lustiger. Kann man aus. Punkte draufmalen und ein kleines Strichmännchen draus
kann malen. Kann man ein Gesicht draufmalen, kann man irgendwie in die Hand nehmen und
ja,
das andere Geschlecht wird dann irgendwie so ein bisschen, ist dann so ein bisschen, liegt auch irgendwie doof. Es ist einfach versteckt und darüber redet man einfach nicht.
Das große Geheimnis. Auf jeden Fall warst du angetan von deiner Mutter auf der Bühne. Das hat dich dann irgendwie ein bisschen auch mitgekommen. Was wollte denn der kleine Björn Ingmar denn werden, wenn er groß ist damals?
Damals wollte ich, glaube ich, sowas wie Umweltaktivist oder irgendwie für UNICEF arbeiten. Oder das hat mich irgendwie begeistert. Ich habe das aber nie ernsthaft verfolgt. Und während der Abi-Zeit habe ich dann selber angefangen, im Jugendclub zu spielen. Und auch in der Schule haben wir damals Grease aufgeführt.
Oh, okay.
Und weil ich dann dafür bekannt war, dass ich ja schon ein bisschen Theatererfahrung hatte, musste ich dann direkt die Hauptrolle spielen. Habe den John Travolta, wie heißt denn die Rolle? Habe ich jetzt vergessen,
wie die Rolle ich bin gerade auch
du. Ich wollte selber Johnny sagen, aber die heißt ja nicht
Johnny. Ach Gott, man weiß, dass es Travolta gespielt hat im Film, ja. Genau. Man weiß, dass Olivia Newton-John die Partnerin war in diesen hautengen Höschen da, aber wie hieß er? Ich weiß es nicht mehr. Egal.
Danny, ja. Genau. Genau, den musste ich dann auch schon spielen.
Und dann hast du auch gesungen in dem
ich
Fall.
Ich habe auch gesungen.
Greased Lightning und so.
Ja,
und,
ja. Das hat,
You're the one that I want.
Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Und ich weiß noch, wie damals mich meine Lehrerin gefragt hat, hast du dir das schon mal überlegt, das beruflich zu machen? Und ich war so, aber nein, natürlich mache ich das nicht. Da habe ich doch gar keine Chance. Und das. So, und dann war irgendwann die Abi-Zeit aber vorbei und dann wusste ich nicht genau, was ich machen sollte. Hatte mich irgendwie auf Bio beworben an verschiedenen Unis, weil mich das irgendwie auch interessiert hatte. Ich war im Bio-Leistungskurs und irgendwie haben mich Tiere fasziniert. Und dann war aber in Bielefeld das Theaterprojekt Theater Total, was in Bochum beheimatet ist, zu Besuch. Und ich habe mir da eine Aufführung, eine Vorstellung angeguckt und habe dann gedacht, hey, das ist ein Projekt, das machen die meisten Leute nach ihrem Abi, zwischen Studium und Abi, und da kann man sich mal so, kann man mal reinschnuppern in den Beruf. Das ist so semi-professionell und da habe ich vielleicht eine Chance, das zu machen. Und direkt nach dem Abi zu studieren, fand ich so irgendwie doof, die Idee. Habe mich da beworben, hat funktioniert und dann habe ich irgendwie, es hat mich nicht mehr losgelassen, diese Idee dann doch vielleicht das zu probieren und mich an Schauspielschulen zu bewerben, ja.
Jetzt hast du mir schon so viel vorweggenommen gerade. Ich wollte eigentlich. Wenn du mal anfängst. Ne? Ich wollte eigentlich noch viel weiter hinten einsteigen, was ich alles Schönes nachgelesen habe. Also zum Beispiel, dass es in Bielefeld eine sehr populäre Kinder- und Jugendbühne gibt, nämlich das Alarmtheater. Ich glaube, das gibt es heute noch.
Das gibt es heute noch.
Da wollte ich dich nämlich fragen, ob du da als Kind auch mal warst.
Nee. Ich habe da nie gespielt.
Habe ich gedacht, dass das vielleicht, oh, das war toll, da will ich auch hin und so. Aber
nee, da habe ich nie gespielt. Nee. Und auch nie was angeguckt, ich ehrlich
echt?
Gesagt.
So populär, ne?
Nee, aber es gibt auch am Theater Bielefeld eine sehr begeisterte und sehr talentierte Theaterpädagogin, Martina Breinlinger. Mhm. Und die hat damals, da habe ich 3 Jahre lang im Jugendclub gespielt und die hat...
Das habe ich gerade hier als nächstes schon, da warst du in diesem Jugendclub, das ist... eine Institution innerhalb des Theaters, die, was weiß ich, bis 18 oder bis 17 oder?
Ich weiß gar nicht, was da die Begrenzung ist. Also ich weiß noch, in meinem ersten Stück, das hieß damals Menschen und Ratten, das war so ein bisschen wie das Experiment, dieser Film mit Moritz Bleibtreu, basierend alles auf dem Stanford Prison Experiment, wo man eine Gefängnissituation gespielt hat. Man hat, das ist ein echtes Experiment, wo Leute sich drauf bewerben konnten und dann die einen wurden eingeteilt als Wärter, die andere als Gefangenen und dann wurde das über mehrere Tage versucht einfach so zu, wie sagt man denn? Naja, zu, Mann, also nicht spielen, sondern die sollten wirklich die Wärter sein und die anderen sollten die Gefangenen sein und dann hat sich sehr schnell ins Negative umgekehrt und die Wärter haben ihre Position ausgenutzt und die Gefangenen misshandelt und es wurde dann tatsächlich damals abgebrochen.
Ich habe davon gehört, wahrscheinlich haben viele, du hast sicher auch davon gehört, du nickst so.
Ja. Weil das was mir noch eingefallen ist, ist ja, dass bei diesem Experiment die absichtlich denen keine großen Vorgaben gemacht haben. Also die Wärter, denen wurde nicht gesagt, wie sie das durchzuführen haben, sondern es wurde eine grundsätzliche Struktur gegeben. Aber ob sie jetzt Gewalt anwenden oder nicht, das war denen freigestellt und auch Strafe. Und dieses Experiment ist ja relativ wichtig. Ich habe das nur damals schon in PEDA, da hat mich das so beeindruckt, also im Pädagogik-LK, dass das Teil von dieser Postfaschismus-Forschung war, wo quasi was sind die psychologischen, sozialen Vorgänge, die zu Machtmissbrauch und
totalitärer
Herrschaftsstruktur führen.
Ja. Das war also in diesem Stück, das war eines deiner frühen Rollen sozusagen?
Das war eigentlich die erste Rolle.
Die erste Rolle, ja, sogar. Was hast du da gespielt?
Einen Gefangenen.
Einen Gefangenen, okay.
Also Nummer 42.
Nummer 42.
Die Achso, ich wollte nur sagen, da weiß ich noch, da war einer dabei, der war 27 schon. Also das war, die Jüngste war vielleicht 16.
Genau, da sind wir hängen geblieben.
Genau, das war der eigentliche Grund, warum ich davon erzählt habe. 16 bis 27, also eine sehr durchmischte Gruppe doch.
Mhm. Ja. Das war also der Jugendclub, und dann hast du gesagt, das war dann tatsächlich so bei dir auch so der Auslöser, der Schalter, der dann umgekippt ist, zu sagen, okay, ich gucke mir das zumindest mal an, geh den Weg mit dem Plan B, dass es vielleicht eventuell doch nicht so cool ist, und dann macht man was anderes, dann...
Ja,
studiert man doch
schon,
irgendwie
aber
noch
ich hatte nie
Betriebswirtschaft oder so.
Oh, das ist nichts für mich. Nee, aber ich glaube, ich hatte nie wirklich einen ernsthaften Plan B. Also ich könnte nicht sagen, woran ich jemals so viel Interesse entwickelt habe, wie irgendwie an...
Dann bist du richtig gelandet. Es ging dann weiter. Du bist dann tatsächlich beim Film und bei TV-Produktionen gelandet. Aber bevor wir jetzt darüber reden, was da im bewegten Bild bei dir passiert ist, machen wir einfach noch einen kleinen Musikbreak. Die Plattform auf FreeFM heute wieder mit einer neuen Ausgabe der besten Droge der Stadt. Die Sendung rund um Menschen und Themen des Theater Ulm. Gerade sind wir im Gespräch mit Björn Ingmar Böske. Ich mag das einfach so, diese dreigliedrigen Rainer Markus Walter. Ich mag das. Ja. Björn, du bist 2013 an die Filmuniversität Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg gegangen. Babelsberg, das schwingt das große Kino im Namen. Hat dich das gelockt?
Gelockt. Es hat mir zugesagt, auf jeden Fall. Ich habe da drauf gehofft. Also, ich kann das nur für mich so sagen, dass als ich mich beworben habe an Schauspielschulen, habe ich jetzt nicht dabei gedacht, ich hab einfach drauf gehofft, dass ich überhaupt irgendwo hinkomme.
Dass dich überhaupt irgendeiner nimmt.
Ja, weil es gibt jetzt nicht so viele staatliche Schauspielschulen, und man möchte natürlich an eine staatliche. Ich habe dann auch noch die Fristen verpasst bei vielen der Schulen. Also ich habe mich an gar nicht so vielen bewerben können. Und dann habe ich aber gemerkt, oh, Potsdam, cool, die machen Film und Theater. Ja, das wäre natürlich das Beste. Also da hätte ich Bock drauf. Und dann hat es genau da irgendwie, das war Schicksal.
Ich meine, Babelsberg ist ja wirklich, das ist ja im Prinzip, wie soll ich sagen, das hat ja für mich zumindest einen ähnlichen glamourösen Glanz wie Hollywood oder so, nur dass es eben Europa ist, dass es im Herz von Europa ist und eine ganz andere Farbe hat wohl, aber es ist Babelsberg, es ist großes Kino.
Da schwingt Tarantino und Polanski, schwingt da immer so im Kopf mit, und das war... irgendwie auch schön, weil ich komme ja nicht aus der Gegend, aber meine Großmutter hat in Berlin gewohnt, und dann wusste ich noch aus Fotoalben, wir waren damals dann im Filmpark, der direkt um die Ecke ist von meiner Uni, und dann war das irgendwie, ich glaube eigentlich nicht an sowas, aber das war irgendwie Schicksal, dass ich da an diese Schule sollte, wo ich irgendwie schon mal war in der Nähe, und das war irgendwie,
okay,
das sollte so sein, glaube ich.
Du hast eben zunächst Rollen an der Universität gespielt, aber Frage, wenn man als Schauspieler an eine Filmuniversität geht, was unterscheidet den Lehrstoff tatsächlich vom Theater? Kannst du das beurteilen? Ist da ein großer Unterschied da?
Was unterscheidet das vom Theater, oder was unterscheidet das von einer anderen Schauspielschule, die jetzt hauptsächlich...
Andere Schauspielschule.
Ja, der Unterschied ist so... dass die Szenenstudien, was den Hauptanteil des Studiums eigentlich ausmacht, wo man aus verschiedensten Perioden von verschiedensten Autoren Szenen spielt, auf die Bühne bringt und an denen arbeitet, wo man Figuren erarbeitet, dieser Teil ist bei uns zeitmäßig einfach nicht so ausgeprägt, weil wir halt neben diesen Szenenstudien auf der Bühne auch noch die Ausbildung haben vor der Kamera. Ich muss dazu sagen, ich hatte mir so ein bisschen mehr erhofft, dass man, keine Ahnung, Workshops macht, Schauspiel Also Arbeit vor der Kamera, Schauspieltechniken, das hatten wir gar nicht so viel. Es war dann eher einfach praktische Übungen, wo man zusammen mit anderen Studiengängen Kurzfilme dreht, wo man vor allem aber auch Kontakte knüpfen kann zu jungen Regisseuren und die da dort studieren. Das fand ich schon sehr cool. Wir hatten da, es gibt da zwei riesige Studios und alle möglichen Studiengänge, die halt mit Film zu tun haben. Und dem Ganzen nahe zu sein, das hat schon sehr viel dieses Studium ausgemacht, ja.
Du hast dann, wie viele deiner Kollegen, auch teilweise Rollen in Soaps angenommen, habe ich in der Vita gesehen, wenngleich nicht auf Dauer. Wolltest du nicht oder ist nichts reingekommen?
Welche Soaps standen da auf deiner Liste?
Oh, du, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Also ich hab so ein bisschen recherchiert und habe so dann geguckt, was ist das denn? Ich kannte die teilweise nicht und habe also gesehen, okay, das ist jetzt eine Serie. Und
also Soaps, so Dailies habe ich noch nie gemacht.
Okay.
Da besteht jetzt auch nicht so das Interesse, einfach weil die Rollen natürlich irgendwie andere sind als in größeren Serien, die aber nur einmal im Jahr produziert werden. Was war die Frage?
Nee,
hat sich hier um Kopf.
Ja, ich merke schon. Nee, hat sich insofern auch erledigt, wenn du sagst, hattest eigentlich auch, ist gar nicht dein Ding, hast du jetzt. Es gibt ja durchaus Schauspieler, die das ganz groß finden und dann ist nämlich eine Ruhe und dann macht man irgendwie 14 Jahre lang Lindenstraße und dann hat man auch seine Rente. Nee,
Sehr anstrengend.
Ja, ich glaube.
Also unabhängig davon, von dem Stoff, sage ich mal, der mich jetzt vielleicht nicht interessiert, ist das Arbeiten sehr, sehr anstrengend. Und da hat man einfach, ja, auch wieder aus zeittechnischen Gründen gar nicht mehr so die Zeit, die Rollen so genau auszuarbeiten. Und das ist natürlich das, was mich eigentlich interessiert, wenn man sagt, ich habe eine Rolle und kann mich auf die konzentrieren und lange an der arbeiten, finde ich es irgendwie spannender, jede einzelne Szene genau vorzubereiten.
Ja. Was war denn für dich bisher die einprägsamste Erfahrung beim Film, positiv wie negativ? Was hast du am stärksten mitgenommen bisher?
Da muss ich ganz klar sagen, dass die eine Hauptrolle, die ich mal gespielt habe in einem Märchenfilm für die ARD, das war einfach das war halt eine Erfahrung, an einem Filmset zu sein und derjenige zu sein, auf den es halt irgendwie ankommt. Und alles dreht sich innerhalb der Produktion nur darum, dass es mir gut geht, dass ich, wenn ich mal aufs Klo gegangen bin, dann wusste immer jemand Bescheid und über Funke stand jemand vor der Toilettentür. Ja, er kommt jetzt gleich, er ist gleich fertig. Ja, ich wisch gerade noch ab, Mann. Und ja, das war Wahnsinn. War
cool. Okay. Ich habe gesehen, dass du dieses Jahr schon einen Workshop für Schusswaffengebrauch für Schauspieler absolviert hast. Was lernt man da? Wie bedrohe ich meinen Intendanten richtig oder was?
Wie behandelt man eine Waffe als jemand, der halt profimäßig damit umgeht? Sprich,
also wie Polizist hält man die?
Was ich da gelernt habe, ist ein respektvoller Umgang mit einer tödlichen Waffe. Also das fand ich schon sehr spannend, weil wo lernt man das sonst?
Bei der Bundeswehr?
Ja, habe ich nie gemacht.
Okay.
Hast du das gemacht?
Nee, ich bin klassischer Zivildienstleistender gewesen. Okay, das ist lange her und 20 Monate im Behindertenheim.
Nee, also
hat mir mehr gegeben.
Ja, glaube ich auch. Also ich hätte sowas auch gemacht. Bei mir war es das Theaterjahr.
Ja, okay. Film war jetzt aber auf Dauer doch keine Option für dich, beziehungsweise wird es vielleicht mal wieder, du bist jetzt wieder am Theater und probst ein wunderschön verrücktes Stück, nämlich die Broadway-Musical-Adaption des Stücks Ein Käfig voller Narren. Und da haben wir nun auch die Brücke zu unserem zweiten Gast, der heute in unserer Sendung ist, nämlich Rudi Griese. Am 21. November ist Premiere. Kanntet ihr beide das Stück schon in der Form, wie ihr jetzt spielt, als ihr erfahren habt, dass ihr dafür besetzt werdet?
Also ich kannte das Stück vorher, ja.
Ich auch, aber nicht in dieser Form, nicht als Musical.
Du kanntest als Theaterstück,
oder? Ich kannte den Film.
Den Film, ja.
Mit Robin Williams.
Haben wir was gemeinsam. Und hattest du dann, also du sagst, du kanntest es schon, hattest du dann auch sofort ein Bild für dich, beziehungsweise vielleicht auch sogar eine Rolle und denkst, die Rolle hätte ich jetzt eigentlich gern gehabt, habe ich jetzt nicht bekommen? Oder?
Teufel. Ich habe, glaube ich, relativ früh, ich erinnere mich gar nicht mehr richtig, ich glaube, ich habe relativ früh erfahren, dass ich den Jean-Michel spiele.
Genau, da habe ich vorher noch einen Fehler gemacht.
Genau, den korrigieren das ist nämlich nicht. Das ist der Sohn von dem Pärchen, die in diesem Stück den Club Ein Käfig voller Narren, La Cache voll haben. Und ja, ich kannte, ich weiß nicht, ich lasse mich eigentlich auf so Projekte, ich nehme mir da vorher nicht so viel vor. Also ich mache schon erste Überlegungen, aber ich möchte eigentlich immer relativ frei in den Prozess reingehen und erst auf der Probe rausfinden, wie diese Figur ist. So.
Okay. Wie ging es dir so? Hattest du... Also du sagst, du kanntest den Film, Punkt.
Ja, ich kannte den Film.
Das war's.
Und
jetzt kam einer zu dir und hat gesagt, also pass mal auf, du bist besetzt.
Ich wusste auch, also ich habe auch direkt, als ich gehört habe, ich spiele in diesem Stück mit, wurde mir direkt auch gesagt, du spielst den Jakob, den Butler, den Diener im Haus, der sich aber selbst natürlich als Zofe sieht und eigentlich ganz insgeheim eigentlich selber der Star der Show sein möchte, das aber nie erlaubt bekommt. Ja,
ja, schade eigentlich, ne?
Ja, sehr
schade. Und er schafft es bis zum Schluss.
Aber es ist trotzdem eine schöne Rolle, weil ich immer dieses Hinterher eifern und dieser Traum, der nie wahr wird, ist irgendwie ganz witzig. Ja.
Ich möchte auf jeden Fall mit euch noch gemeinsam über dieses Stück sprechen. Ich hoffe, wir finden nachher die Zeit noch, aber jetzt muss ich echt mal ein bisschen sputen. Zunächst natürlich mit dir, Rudi, noch über ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel die Tattoos reden, ne? Ganz wichtig. Ja. Das tun wir jetzt auch, aber jetzt machen wir Musikbreak und ich habe jetzt ein Stück rausgesucht, das tatsächlich genau zu diesem Stück gehört, was wir demnächst hier in Ulm erleben dürfen. Allerdings habe ich die populäre Version rausgesucht, die ich bisher auch nur kannte und von der ich bis vorgestern nicht wusste, dass sie aus dem Musical Ein Käfig voller Narren ist. I am what I am. Ich möchte mich jetzt mit Rudi Grieser unterhalten. Du bist seit März dieses Jahres frischgebackener Absolvent des Mozarteum in Salzburg. Inzwischen im Berufsleben angekommen?
Ja, aber das ist, ich bin ja schon ein bisschen früher so halb in das Berufsleben eingestiegen, weil ich am Düsseldorfer Schauspielhaus seit dem Anfang der Spielzeit schon, also Oktober letztes Jahr, also die vorherige noch, ein Schauspielpraktikum mit meiner ganzen Klasse gemacht habe. Da gibt es eine Kooperation, gab es zwischen dem Düsseldorfer Schauspielhaus und dem Mozarteum, dass die ganze Abschlussklasse da hingeht und da...
Die ganze Klasse? Wie viel
Leute waren alle, das? Fast alle. Also einige von uns hatten schon Engagements. Wie viele waren wir denn dann da? Acht. Nee, neun von uns. Neun von uns waren dann in Düsseldorf. Und... haben mit einem Praktikumsgehalt als Schauspieler gearbeitet dort.
Okay. Wie bist du dann jetzt eigentlich letztendlich in Ulm gelandet?
Das war der relativ normale Weg. Also ich habe dieses Absolventinnen-Vorspiel gemacht, was eigentlich alle Abschlussklassen machen. Das läuft immer im Herbst. Und da präsentiert sich jede der staatlichen und halbstaatlich geförderten Schauspielschulen in München, Berlin und Neuss. Und dann habe ich mich an Theatern beworben und bin eingeladen worden von Ulm, vom Theater Ulm und habe hier vorgesprochen und bin dann gut, kam dann gut an, wo? Keine Ahnung.
Und jetzt? Und dann hieß es ab nach Ulm. Kanntest du Ulm in irgendeiner Form?
Ja, vorher? Ich kannte Ulm, weil...
Bist du schon mal mit dem Zug durchgefahren?
Nee, ich habe einer meiner alten Punker-Freunde aus Köln, kommt aus Ulm. Und ich habe ihn dann auch noch gefragt. Also ich bin zu diesem Vorsprechen gefahren und meinte vorher zu ihm, ja, was denkst du so über die Stadt? Und dann hat er mich so ganz eisig angeguckt und meinte, mach nicht. Fahr da nicht hin, lass das.
Fahr da nicht hin.
Der hat aber, der hat sich dann diesen Sommer war er nochmal da und kam dann auch wieder und meinte, ach jetzt, Rudi, wo ich jetzt nochmal da war, es ist eigentlich auch nett. Da ist es schon nett. So, ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt und es gibt ja jetzt auch noch eine zweite Bahn, die fährt. Und so, ich hatte dann seinen Segen quasi gekriegt.
Okay. Für dich ist es ja jetzt sogar schon das zweite Stück in Ulm. Du spielst parallel im Stück, hatte ich ja gesagt, Berblinger Schneider, den Beitrag des Theaters zum Berblinger, ja, also gleich ab in die Vollen der Ulmer Traditionsbefindlichkeiten. Ja. Was meint die rheinische Frohnatur denn zum Schneider, der über der Donau abgestürzt ist?
Boah, was meint die rheinische Frohnatur dazu? Ja, da würde ich kurz noch, nämlich apropos rheinisch, korrigieren. Du hattest gesagt, dass ich aus Bergisch Gladbach komme. Komme ich nicht. Ich bin in Bergisch Gladbach geboren, weil meine Mutter fand, dass die so ein tolles Krankenhaus haben und so eine gute Entbindungsstation. Ich bin aber direkt wieder zurück nach Köln, als ich auf der Welt war, dahin gebracht worden von meinen Eltern. Genau, also ich bin Kölner. Was sagt die dazu? Ich glaube, die rheinische Frohnatur fragt sich, was der große Aufriss war. Also ich glaube, in Köln sind diese tendenziellen Absteigerfiguren, die haben denen wird eine viel größere Liebe entgegengebracht. Also was ich in diesem Projekt von Berblinger Schneider, dem Stück, mitgekriegt habe und was mich immer noch ziemlich perplex macht, ist, dass der soziale Abstieg dieses Mannes eigentlich ziemlich verschleiert wird. Also wenn man sich diese Gedenktafel anguckt, da bei der Adlerbastei, da gibt's ein Riesendenkmal für Max Alt natürlich und dann eine Plakette für ihn, aber keinerlei Informationstafel dazu, dass dieser Mann verhungert ist. Und das finde ich irgendwie schizoid. Also so auf der einen Seite den für seinen Erfindungsreichtum zu loben und ein ganzes Jubiläum zu machen für diesen Mann und auf der anderen Seite einen riesigen Teil seiner Biografie abzucutten. Da staunt der Kölner.
Da so. Staunt der Kölner. Danke für diese Worte. Ne?
Was soll das? So.
Das mit Bergisch Gladbach, das haben wir ja jetzt aufgeklärt. Das ist mir auch ganz wichtig gewesen. Allerdings bist du dann in Köln bist du aufgewachsen. Ich habe aber irgendwas gelesen, dass es dich dann nach Düsseldorf verschlang. Was macht der Kölner in Düsseldorf?
Ja,
was ist da los?
Da würde ich direkt sagen, diese Fehde, die ist ja eigentlich alter Käse. Also wirklich viele Düsseldorfer und viele Kölner, die ich getroffen habe, sagen, das ist totaler Quatsch.
Okay.
So, das gibt's noch im Fußball und ich glaube auch so zur Karnevals und natürlich gibt's immer irgendwelche Trottel, die diesen Regionalpatriotismus vorantreiben und den irgendwie brauchen, aber viele normale Leute, die ich kenne, das ist Quatsch. Also okay. So. Ich bin da durch mehrere Zufälle auch zum Jugendclub gekommen. Also ähnlich wie Ingmar bin ich auch über den Jugendclub zum Theater gekommen. Ich habe, seit ich 15 war, 3 Jahre lang Jugendclub gemacht in Düsseldorf und dann ein Jahr noch freies Theater da. Und das waren meine ersten Berührungspunkte mit dem Theater.
Du, ich habe aber das jetzt irgendwie so rausgelesen, dass da so ein Cut drin war irgendwann. Du hast nach der Schulzeit hast das Theater plötzlich links liegen lassen.
Ja.
Und was war da los?
Mehrere Sachen. Also auf der einen Seite hatte ich nach diesen 4 Jahren, wo ich richtig große Leidenschaft für das Theater hatte, das war so eine politische Entscheidung von mir, dass ich irgendwie so einen Turn hatte von, das ist alles bourgeoise Kacke und das bringt doch für die Sache nichts und man muss eigentlich was ganz anderes machen und deswegen bin ich dann auch in ein Wohn- und Arbeitskollektiv gezogen, der Sozialistischen Selbsthilfe Köln. Das ist ein Projekt, das hat lange Geschichte, es gibt schon seit 40 Jahren, ist aus Besetzungen entstanden von wohnungslosen Jugendlichen und psychiatrieflüchtigen Menschen. Und die haben dann mehrere Besetzungen in Köln gemacht. Das ist so richtig linke Kölner Geschichte. Und da habe ich 3 Jahre lang dann mitgemacht.
Mhm. Und in der Zeit hast du auch als Umzugshelfer gearbeitet.
Genau, das ist nämlich, ich habe die dürfen, weil die ein Verein sind, die dürfen keine Scheine ausstellen. Aber 3 Jahre wäre die Lehrzeit gewesen und ich kann das. So, also ich habe einen metaphysischen Umzugshelferschein. So.
Ja. Es war dann aber doch nicht die Zukunftsperspektive schlechthin, ne?
Ja, also so zum einen, weil diese Kollektive ja dann doch immer in ihren Abhängigkeiten auch nicht so funktionieren, wie man das gerne hätte, wenn man sein eigener Ausbeuter wird, so was man ist, wenn man im Kollektiv arbeitet. Es gibt leider keinen Chef, den man hassen kann. Und also das war so. Das eine Ding und das andere war, dass ich einfach gemerkt habe, wenn man diesen Job 10 Jahre macht, du gehst da kaputt. Also ich kannte auch die Leute, die schon Bandscheibenvorfälle hatten und so weiter und habe halt gesagt, so, ich kann immer noch zurück zu solchen Projekten. Es wäre jetzt richtig, ja, also ich war da zu der Zeit tatsächlich ziemlich am Arsch, so aus verschiedenen Gründen und hab mir dann die Frage gestellt, wenn ich dieses Leben noch will, was hat mir denn Sinn gegeben? Und da bin ich auf Schauspielerei gekommen. Radio
4FM. Heute bei uns zu Gast in der Theaterplattform sind 2 Schauspieler, die gerade gemeinsam in einem Stück zu erleben sind, das im November seine Premiere erfahren wird, ein Käfig voller Narren, La Cage aux Folles. Die Vorlage für das Musical, in dem ihr beide zusammen auf der Bühne steht, war ja unter anderem ein Film aus dem Jahr 1978, über den das Lexikon des internationalen Films schreibt. Platte Trivialkomödie, deren Lacher fast ausschließlich auf Kosten der vorgeführten Klischee-Außenseiter gehen. Puh. Wie sieht das denn am Ulmer Theater aus? Erzähl doch mal ein bisschen, was den Zuschauer in Ulm genau erwartet. Immerhin gilt der Streifen bis heute als der erste weltweit erfolgreiche Film aus dem Drag Queen Milieu. Ich würde jetzt vielleicht gerade bei dir bleiben. Wir haben uns zuletzt unterhalten. Ich habe jetzt leider ein bisschen Sachen von dir ausgespart. Ja. Allerdings mit Blick auf die Uhr einfach habe ich jetzt gedacht, ich reiß das Ruder jetzt rüber und gehe aufs
aktuelle Stück. Ich finde es auch gut, dass die Tattoos mal gekickt wurden, die Frage.
Ganz ehrlich, ich hatte gar nie vor, mit dir über die Tattoos zu reden. Ich fand einfach den Aufhänger so nett. Und ich dachte mir tatsächlich, nee, ich fange jetzt nicht auch noch mit den blöden Tattoos an. Also Entschuldigung. Was erwartet denn den Zuschauer in Ulm?
Oh, das, ich weiß noch gar nicht, ob ich schon so ein Gefühl dafür habe nach erst 2,5 Wochen Proben. Ja. 2 Wochen Proben.
Also so frisch seid ihr.
Wir sind genau 1 Woche eigentlich.
Eine Woche, wir sind richtig fresh noch.
Okay, ja.
So, ich glaube, zu diesem eingehend darauf, was die vorgeführten Klischees, das ist auch immer meine Sorge bei solchen Projekten, weil ich komme auch aus der Szene und will natürlich nicht, dass Stereotype beleidigend anfeindend vorgeführt werden.
So, oder auch zu lächerlich.
Ja, genau. Ja, also dann ist die Frage so, wer lacht da über was?
Ja, genau.
So. Ich habe aber den Eindruck, dass es gerade in dem Projekt darum geht, eher damit zu spielen. Also ab welchem Punkt, was liegt hinter diesem Stereotyp? Also natürlich so, und das meine ich so, es geht natürlich im Drag auch immer um dieses Spiel mit der Performance. Wie stelle ich mich da? Wie spiele ich mit möglicherweise einer schwulen Männlichkeit, mit Feminität? Und wann kommt die Würde der Figuren da rein? So. Und was liegt dahinter, hinter dieser Performance? Oder was blüht erst in der Performance auf?
Du formulierst das sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel gar nicht her kann. Ich komme nicht aus der Szene, von daher fällt es mir, glaube ich, schwierig. Oder ich habe dann die gleichen Ängste, aber von der anderen Seite aus. Also, dass ich Ich möchte mich natürlich auf keinen Fall über die Rollen und über die ganze Szene auf keinen Fall lustig machen. Gleichzeitig soll es ja lustig sein.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ne? Ja, letztendlich ist es ja, es ist ja kein todernstes Stück, sondern nee. Letztendlich ist es eine Komödie.
Ja.
Ja, und die wird, denke ich, auch bei euch bleiben, auch hier in Ulm bleiben.
Es muss auch ein bisschen übertrieben sein, es muss schrill sein, aber wir müssen einfach dafür sorgen, dass die Ängste und die Träume der Figuren einfach komplett ernst genommen werden.
Okay, ihr seid ganz frisch noch dabei, das heißt, ich kann euch noch gar nicht so arg viel aus der Nase ziehen. Dazu hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr die Zeit, wenn ich auf die Uhr schaue. Und ich sehe schon, unsere Redaktion nach uns ist im Einmarsch sozusagen. Ich würde dann in dem Fall eher sagen, wir lassen uns überraschen, was denn in Ulm tatsächlich passiert. Jetzt bin ich ganz verzweifelt am Suchen. Ich hatte vorher, wisst ihr auswendig, wann die Premiere ist?
21. November.
Danke, danke, danke. Wir lassen uns überraschen, was am 21. November auf der Bühne in Ulm passiert. Fettes Programm mit Orchester, mit
Spaß. Es wird Spaß
es und wird
Unterhaltung
Spaß.
Auf jeden Fall.
Okay. Dann muss ich jetzt tatsächlich mich verabschieden, muss jetzt tatsächlich diesen schnellen Cut auch immer machen, mache ich immer gar nicht gerne, aber es war sehr angenehm mit euch zu plaudern, es war vor allem auch sehr interessant und ich bin sehr gespannt euch auf der Bühne zu sehen und ich kann unseren Hörern auch nur empfehlen, diese zwei attraktiven jungen Männer auf der Bühne anzuschauen. Das war die Plattform auf 102,6 MHz mit der 69. Ausgabe der besten Droge der Stadt, unsere Plattform rund um das Theater Ulm. Zu Gast bei uns im Studio waren in den vergangenen 60 Minuten Björn Ingmar Böske und Rudi Rieser, der nicht in Bergisch Gladbach, sondern der in Bergisch Gladbach geboren ist und in Köln aufgewachsen. Herzlichen Dank für das nette Gespräch. Euch schon mal toi 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 für die Premiere im November. Die nächste Theaterplattform gibt's dann am 11. November. Bin mal gespannt, wenn dann der da ist. In diesem Sinne noch einen wunderbaren Tag und meine Verehrung. Danke euch beiden.
Ich danke auch.
Ja, am Mikrofon für FreeFM war Rainer Markus Walter und ich würde jetzt einfach mal sagen, tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.